Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes.
Es ist uns gelungen. Wir haben es geschafft, mehr Verrisse als Lobpreisungen für die heutige Sendung zu verfassen. Herr Falschgold musste den Pouauns neuesten Roman »The Lost Symbol« lesen, der am 14. Oktober auf Deutsch unter dem Titel »Das verlorene Symbol« erscheint. Und in unserer Reihe, was wir sonst noch lesen, gibt es Kurzkritiken und Empfehlungen. Zunächst jedoch befasst sich Irmgard Lumpini mit dem in ihr zunehmend Widerwillen hervorrufenden Phänomen der Twilight-Tetralogie, auf Deutsch »Bis zum Morgengrauen«, »Mittagsstunde«, »Abendrot« und »Ende der Nacht«. Stephenie Meyer, Twilight im Deutschen, bis zum Morgengrauen. Es ist einfach, die Tetralogie von Stephenie Meyer, um die Protagonisten Isabella Swan und den Vampir Edward Cullen zu ignorieren, wenn man nicht gelegentlich Bestsellerlisten für Lesetipps anschaut und daran interessiert ist, was große Menschenmassen für die heimische Bibliothek anschaffen und Mutmaßungen wagt, was dies für die Verfasstheit der Gesellschaft bedeuten mag. Seit 2005 erschienen die 4 Bände der Vampirsaga, die im Deutschen immer das seine Doppeldeutigkeit einheimende Biss enthalten, gebildet zum einen aus der temporalen Konjunktion und durch ein zweites S in eine Klammer gesetzt, auf den Vampirmythos verweisend. Und so halten sich die Bände der Tetralogie bis zum Morgengrauen, bis zur Mittagsstunde, bis zum Abendbrot und bis zum Ende der Nacht hartnäckig auf den Bestsellerlisten. Dazu erschien im Januar dieses Jahres die Verfilmung des ersten Teils. Die Verfilmung des zweiten Teils wurde bereits im letzten Jahr angekündigt. Die Verweildauer von Büchern auf den Bestsellerlisten trifft zunächst keine Aussage, ob sie denn auch gelesen werden. Der Turm von Uwe Tellkamp dürfte mittlerweile in jedem Dresdner Buchregal stehen. Ob die 1000 Seiten wirklich gelesen wurden, darf bezweifelt werden. Carnegie Halls Motivationswerk »Sorge dich nicht, lebe« erreichte in den vergangenen Jahren ebenfalls astronomische Verkaufserfolge. Die Auswirkung auf die Gesellschaft erscheint mir beim täglichen Blick in die mürrischen Gesichter der Stadtbewohner eher marginal. Anders bei der Vampirsaga von Stephenie Meyer. Der erste Band, der im Folgenden näher vorgestellt wird, erhielt auf Amazon sagenhafte 1218 Kundenrezensionen und 22 Diskussionen zum Buch. Band 2 wurde 512 Mal überschwänglich durch Leserinnen rezensiert, Band 3 und 4 erreichten ähnliche Ergebnisse. Doch nicht nur die Konsumentinnen sind im Stephenie Meyer-Wahn, auch die etablierten Medien, wie zum Beispiel die alte Tante New York Times, zeichnete zumindest das erste Werk mit dem Editor's Choice aus, zahlreiche Preise folgten. Wiederholt aufgrund ihrer Erfolge als Harry Potter für Adoleszente gefeiert und gleichzeitiger sehr kritischer Artikel in den deutschen Feuilletons, die die zugrunde liegenden ideologischen Überzeugungen zu entlarven versuchten, waren Anlass genug, das Werk auf seinen literarischen und inhaltlichen Gehalt und seine Empfehlbarkeit für die Hauptzielgruppe, die Teenager, zu prüfen. In den letzten Jahren ist es zu einem regelrechten Vampirboom gekommen, nachdem es einige Jahrzehnte eher ruhig an der Blutfront gewesen war. 7 äußerst erfolgreiche Staffeln um Buffy the Vampire Slayer führten nicht nur zu zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit dem Gesellschaftsbild und den Auswirkungen der Serie beschäftigten, die Diskussionen zeigten auch, dass Vampire und andere Monster nicht nur in ihrem ursprünglichen Mythos als finstere, bluttrinkende Wesen aus der Nachtwelt verwendet werden. Bei Buffy the Vampire Slayer waren Vampire Synonyme für die Zumutungen unserer Welt, in der Erwachsene sich dem Realitätsprinzip unterordnen müssen und dadurch zu Ordnungsverwaltern, Spaßverderbern und Arbeitswahnsinnigen mutieren und die Erkenntnis reift, dass man als Teenager auch bald dazugehören wird und sich einer restriktiven Gesellschaft, die von Patriarchat und Kapitalismus durchsetzt ist, nicht entziehen kann. Eine neuere Serie, Too Blood, von der bisher 2 Staffeln ausgestrahlt wurden, entwirft eine Welt, in der Vampire neben Menschen leben. Auch wenn sich hier die üblichen Annahmen über Vampire, also ihre Zerstörung durch Sonnenlicht oder das Trinken von Blut, an die alten Vorlagen halten, so orientiert sich die Wahrnehmung der Vampire durch Menschen am rückständigen Bild der in den letzten Jahren erstarkten, wiedergeborenen Christen der USA gegenüber Schwulen und Lesben. Im Vorspann der Serie ist ein Banner zu sehen, das die Worte "God hates Fangs, Gott hasst Beiße" trägt, der den Slogan "God hates Facts", also Gott hasst Schwule, einen von einigen Kirchen in den USA verwendeten Spruch persifliert. Sex gibt es in der Serie nicht nur häufig in expliziten Ausführungen, viel wichtiger erscheint, dass diese für alle Beteiligten also füllend empfunden und mit seinen vielschichtigen und aggressiven Komponenten dargestellt wird. Nun also Twilight, der Beginn der Tetralogie von Steve Niemeyer. Überschrieben ist das erste Kapitel mit einem Bibelzitat, Genesis 2, Vers 17, der uns Gottes Anweisung übermittelt und gegen die Aufklärung gerichtet ist. Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Zitat Ende. Protagonistin des Buches ist die plakativ benannte Isabella Swan, Bella genannt. Sie hat sich entschieden, aus dem sonnigen Phoenix zu ihrem Vater in das im regnerischen Washington gelegene Forks zu ziehen. Ihre Mutter hat neu geheiratet und möchte mit ihrem neuen Ehemann, der als Baseballspieler arbeitet, unterwegs sein. Bella, die eine äußerst vernünftige Teenagerin ist, ordnet mit dieser Entscheidung ihre Interessen dem Glück der Mutter unter. Sie erwartet, in Forks ebenso Außenseiterin zu sein, wie sie das in ihrer alten Stadt war. Ein blasses Mädchen mit einem Interesse an romantischen Schinken. Natürlich zählt die sensible Bella Jane Austen zu ihren Favoriten und eine Abneigung gegen Sport und sie hatte noch nie einen Freund. Hier zeigt sich das Identifikationspotenzial der Romane für Teenager, die sich naturgemäß als Außenseiter, unverstanden und oft auch ausgeschlossen fühlen und die erste Liebe herbeisehen. Bella kommt jedoch einfacher als erwartet zurecht, findet schnell 2 Verehrer, die sie an neue Freundinnen vermittelt und trifft auf Edward Cullen, der immer mit der ganzen Familie unterwegs ist und der sie zu verabscheuen scheint, sie dann jedoch vor einem Unfall rettet. Edward weigert sich, ihr zu erzählen, wie er sie, obwohl er weiter weg stand, vor dem Tode durch Überfahren retten konnte. Und so fängt Bella mit eigenen Nachforschungen an. Sie trifft kurz danach Jacob Black, einen alten Kinderfreund, der indianische Vorfahren hat und der ihr eine Legende erzählt. Die Cullens seien die kalten genannten Nichtmenschen, die sich zwar von Tieren und nicht von Menschen ernährten, aber das Reservatsgebiet trotzdem nicht betreten dürften. Solange sie sich an diese Abmachung hielten, würde ihre wahre Identität nicht durch die Indianer enthüllt. Jacob glaubt nicht an diese Legende, Bella schon. Und so recherchiert sie zu Vampiren und findet, dass deren traditionelle Beschreibung nicht so recht auf Edward passt, schließlich kann er bei Tageslicht die Schule besuchen, trotzdem ist sie zunehmend überzeugt, dass er ein Vampir ist. Bei einem Ausflug in eine andere Stadt ist sie allein unterwegs, trifft 4 Männer, die sie vergewaltigen wollen. Dies wird nur in Andeutungen geschildert. Edward taucht auf und rettet sie. Bei einem folgenden gemeinsamen Essen gesteht ihr Edward, dass er Gedanken hören und Personen folgen kann. Seine Faszination für sie ist entstanden, weil sie die einzige ist, deren Gedanken er nicht hören kann. Später gesteht er ihr auf ihre drängenden Nachfragen, dass er ein Vampir ist. Bis hierhin ist es eine recht spannend zu lesende Geschichte, die einen gewissen Witz hat und zum Page-Turner wird. Und dann kippt die Grundstimmung. Es wird zunehmend anstrengender und zäher, wie Bella in einer zunehmend angesetzten Grundstimmung ihren Edward anschmachtet, seine Augen, Lippen Gestalt preist und sie beide doch nicht zueinander finden können. Er liebt sie, ist jedoch als Vampir in dem Dilemma gefangen, sie fressen, sie jedoch nicht verletzen zu wollen. Von der Zivilisation gebändigt und fest zum Guten entschlossen, muss der schöne Vampir Szene für Szene an sich halten, um die treuherzige Bella nicht unverzüglich auszusaugen. Auf einem gemeinsamen Ausflug testen sie, wie weit er gehen kann, ohne sie zu verletzen. Sie wird immer ohnmächtig, wenn er sie küsst. In diesem Kapitel ist übrigens die Grundidee zur Handlung von Twilight skizziert. Ein Traum vom 1. Juni 2003 veranlasste Stephenie Meyer, ihr Buch zu schreiben. Sie sah in diesem, wie sich ein junges Mädchen und ein Vampir auf einer Lichtung trafen und unsterblich ineinander verliebten. Ganz anständiger Teenager insistiert Edward darauf, Bellas Vater kennenzulernen und stellt sie seiner Familie vor, die aus 6 anderen Vampiren, nämlich dem Elternpaar und 2 Geschwisterpaaren, besteht. Carlyle, der Vater, ist ein angesehener Arzt, der die anderen aus todgeweihten Situationen heraus zu Vampiren machte und mit ihnen unter Menschen lebt. Es folgt eine langwierige Geschichte, in deren Verlauf eine Gruppe von anderen Vampiren die Faszination der Cullen-Familie für Bella erkennt und sie erlegen will. Das Ganze ist ein endloses Traktat für den vorehelichen Triebverzicht. Der Carlsen Verlag, in dem die Tetralogie veröffentlicht wurde, vergaß zu erwähnen, dass die Autorin Stephenie Meyer überzeugte Mormonin, also ein Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist. Sie selbst spricht es offen an. Nach dem Buch mit dem größten Einfluss auf ihr Leben gefragt, antwortet sie: das Buch Mormon. Bei ihrem Studium an der Brigham Young Universität, der konfessionellen Mormonen-Universität, ist die religiöse Unterweisung der Studierenden Pflicht. Und diese hat deutliche Spuren hinterlassen. Die Forderung nach einem keuschen Leben, dem unbedingten Sexverzicht vor der Ehe, die Ablehnung von Selbstbefriedigung und Homosexualität, den Verzicht auf Alkohol, Zigaretten, Kaffee und sogar Tee sind nur einige der restriktiven Vorgaben, denen die Mitglieder der Kirche folgen. Diese Überzeugungen werden in einer gleichzeitig übersexualisierten Form präsentiert und zeigen also eine Anweisung für den Umgang mit Teenager-Sexualität bzw. dem erwachenden Begehren. Kein Sex, zumindest nicht in penetrierende Form vollzogen, ist hier die einzige Lösung. Dies ist hier mit dem Rückgriff auf die Gefährlichkeit des Sexes für Edward und Bella, der sie ja eigentlich töten möchte, möglich und deshalb als Handlungsanweisung, die, nicht zuletzt von den Mormonen propagiert wird, überhaupt denkbar. Für das reale Leben taugt sie natürlich nichts, denn da droht den Teens nicht der reale Tod, wenn sie Sex haben. In einigen Medien wurde Bella Swans Darstellung als rein unterwürfig und opferbereit kritisiert. Auf ihrer Homepage wehrte sich Meyer gegen den Vorwurf, dass ihre Hauptfigur Bella Swan eine antifeministische Heldin sei. Meyer selbst definiert Feminismus als Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und weist darauf hin, dass sich Bella bewusst für Liebe und Selbstaufgabe entscheidet, also ihrer Meinung nach stark und unabhängig sei. Das ist natürlich kein Feminismus und Meyer agiert geschickter als viele der offen als misogyn zu erkennenden Aufrufe zur Keuschheit, wenn sie etwa Bella Aufsätze über die Frauenfeindlichkeit in Macbeth schreiben lässt. Gleichzeitig bedient der Roman Twilight bis zum Morgengrauen die Sehnsucht nach der großen reinen Liebe, die vor dem unlösbaren Problem des vorehelichen Sex dann doch kapituliert, indem Bella in einem späteren Roman Edward heiraten wird. Twilight ist eine nicht ungeschickte Mischung aus klischeehafter Liebesgeschichte und Action- bzw. Thriller-Motiven, angereichert mit Fantasy- und Schauerelementen. Die einfache Strukturierung und Stereotypisierung der Charaktere ist langweilig, das Happy End vorhersehbar. Die größte Unglaubwürdigkeit der Romane wird durch die Tatsache geschaffen, dass die Teenagerin Bella und der im Alter von 17 Jahren zum Vampir gewordene Edward keinerlei Entwicklungsgeschichte ihres Selbst durchleben. Sehr früh sind sich beide über ihre große Liebe im Klaren, die nie in Frage gestellt wird und sich auch nicht entwickelt. Einzig die Möglichkeit einer Trennung wird durch Edward erwogen, um sie nicht zu gefährden. Ansonsten wirkt ihre Begegnung nicht auf ihr Inneres zurück. Bellas Innenleben erfährt durch ihre Liebe eine reine Addition. Ihre, oft negativen Gefühle ihr selbst gegenüber bleiben die gleichen. Das Fehlen der Dialektik, die jeder Romanze oder Liebe innewohnt, macht das Ganze zu einer trögen Abfolge von Ereignissen. Gleichzeitig ist dies wohl auch eine der Erklärungen, warum die Biss-Saga so erfolgreich ist. Das unendliche Spiel des Begehrens nach Sexualität, die in der Fantasie oft aufregender als in Wirklichkeit ist, und vor allem die Bedienung der realitätsfernen Sehnsucht des totalen Aufgefangenseins in einer harten Welt. Die eingangs erwähnte Serie Buffy the Vampire Slayer bezog einen ihrer großen Reize daraus, dass es genau diese Fehler nicht machte. Ihre große Liebe ist auch ein Vampir, Angel genannt, und auch hier ist diese Liebe unmöglich. Nicht, weil er sie aussaugen möchte, sondern weil sie als The Slayer Vampire tötet. Buffy gibt also nicht sich selbst auf, wie dies Bella tun möchte, wenn sie sich nichts sehnlicher wünscht, als selbst zum Vampir zu werden. Ganz im Gegenteil scheidet Buffy in ihren Kämpfen um die Liebe, die an einigen Stellen erfüllt wird, aber viel realitätsnaher zeigt, was spätestens in der Adoleszenz an inneren Kämpfen beginnt. Erwähnenswert scheint noch die Anekdote, dass die Darstellerin von Buffy, Sarah Michelle Gellar, einen, wenn auch eher schlichten Song mit dem programmatischen Titel Teen Horniness is Not a Crime veröffentlichte. Bleibt die Frage nach dem Harry Potter-Potenzial für Teenager. Joan K. Rowling schrieb ihre Romane aus einer vollkommen anderen Perspektive. Als alleinerziehende Mutter wurden ihre ersten Harry-Potter-Romane stark angefeindet. Satanismus, Okkultismus und Verhöhnung des Christentums hat man der Potter-Autorin vorgeworfen. Der damalige Kardinal Ratzinger sprach 2003 gar von subtilen Verführungen, die unmerklich und gerade dadurch tief wirken und das Christentum in der Seele zu setzen. Für die adoleszenten Mädchenkonsumentinnen, die der Twilight-Saga nicht entkommen können und wollen, würde ich eine Aufklärung über die Hintergründe und die Motivation der Autorin und dem Background, aus dem sie stammt, verbunden mit allen 7 Staffeln von Buffy the Vampire Slayer und den danach erschienenen Comics empfehlen.
Edwards Anblick in der Sonne war ein Schock. Ich starrte ihn zwar schon den ganzen Nachmittag lang an, konnte mich aber einfach nicht daran gewöhnen. Seine Haut war blütenweiß, vielleicht mit dem Hauch einer Rötung von der Jagd am Vortag, und sie glitzerte, als hätte man tausende winziger Diamanten in sie eingelassen. Er lag vollkommen reglos im Gras. Das offene Hemd enthüllte die Skulptur seiner Brust. Seine Arme waren unbedeckt und seine zart lavendelfarbenen Lider geschlossen, obwohl er natürlich nicht schlief. Und alles funkelte. Er war eine Statue der Vollkommenheit, gemeißelt aus einem unbekannten Stein, der glatt wie Marmor war und glänzend wie ein Kristall. Hin und wieder bewegten sich seine Lippen, so schnell, dass es aussah, als bebten sie. Als ich ihn danach fragte, sagte er, dass er vor sich hin sang. Die Töne waren so tief, dass ich sie nicht hören konnte. Die Wiese, deren Schönheit mir vorher noch den Atem geraubt hatte, war neben seiner Pracht verblasst. Zaghaft und wie immer voller Angst, dass er sich wie ein Trugbild in Luft auflösen könnte, näherte ich meine Hand seinem Arm und strich ihm mit einem Finger über den Handrücken. Seine makellosen Lippen hoben sich zu einem flüchtigen Lächeln. »Mache ich dir denn keine Angst?«, fragte er schalkhaft. Doch es lag auch wirkliche Neugier in seiner weichen Stimme. »Nicht mehr als sonst auch.« Ich rutschte etwas näher zu ihm heran und strich mit allen Fingern einer Hand über seinen Unterarm. Sie zitterten. Seiner Aufmerksamkeit, wusste ich, würde das nicht entgehen. »Darf ich?«, fragte ich, da er seine Augen wieder geschlossen hatte. »Ja«, sagte er und seufzte wohlig. Ich hob seine Hand an, drehte sie hin und her und betrachtete das Glitzern der Sonne auf ihrer Innenfläche. Dann führte ich sie näher an mein Gesicht und versuchte, die verborgene Struktur seiner Haut zu erkennen. »Sag mir, was du denkst«, flüsterte er. Ich blickte auf und sah, dass er mich eindringlich musterte. »Es ist immer noch so seltsam für mich, es nicht zu wissen. Ich habe mir gewünscht, ich könnte glauben, dass es dich wirklich gibt und dass ich keine Angst habe.« »Ich will nicht, dass du Angst hast.« Seine Stimme war nicht mehr als ein sanftes Murmeln. Ich hörte ihr an, was er nicht sagen konnte, ohne zu lügen. Dass es keinen Grund zur Angst gab, dass ich nichts zu befürchten hatte. »Ja, na ja, das ist nicht die Angst, die ich meine, obwohl ich das vermutlich im Auge behalten sollte.« Plötzlich, zu schnell für mich, hatte er sich halb aufgerichtet und stützte sich auf seinen rechten Arm. Seine goldenen Augen hielten mich in ihrem Bann. »Wovor hast du dann Angst?«, flüsterte er eindringlich. Zum zweiten Mal spürte ich seinen kühlen Atem auf meinem Gesicht, seinen süßen, köstlichen Duft, der keinem anderen glich, den ich kannte. Ohne nachzudenken, beugte ich mich vor und atmete tief ein. Im nächsten Moment hatte er mir seine Hand entrissen und war verschwunden. Bis ich meine Augen scharf gestellt hatte, war er fast 10 Meter zurückgewichen. Er stand am Rand der kleinen Wiese unter einer Tanne und starrte mich mit einem unergründlichen Ausdruck an. Im Schatten des riesigen Baumes waren seine Augen dunkel. Der Schock versteinerte mein Gesicht. Leer brannten meine Handflächen.
»Tut mir leid, Edward«, flüsterte ich.
Ich wusste, er konnte es hören. »Lass mir einen Moment Zeit«, rief er gerade so laut, dass ich es mit meinem weniger feinen Gehör verstehen konnte. Ich rührte mich nicht. Nach etwa 10 unendlich langen Sekunden kam er vorsichtig näher. 2 Meter vor mir blieb er stehen und sank anmutig in den Schneidersitz, ohne seinen Blick von mir abzuwenden. Er atmete tief durch und lächelte entschuldigend.
»Es tut mir so leid«,
er zögerte.
»Verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, ich bin auch nur ein Mensch?«
In der Rubrik »Was wir sonst noch lesen« stellen wir heute eine Broschüre der Stadt Dresden vor, einen Artikel im Magazin New Yorker und einen Klassiker von Hunter S. Thompson.
Dresdens grüne Oasen modern in Kleinbuchstaben gesetzt, im Untertitel erläuternd Kleingärten genannt, ist eine vom Stadtverband Dresdner Gartenfreunde e.V. und dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft herausgegebene Broschüre, die uns im von Helma Orosch, der Oberbürgermeisterin, unterzeichneten Vorwort, Zitat, spannende Beiträge aus dem Verbandsalltag, Zitat Ende, verspricht. Wir lesen über das näherrückende 100-jährige Jubiläum, das zu einem Höhepunkt im Dresdner Stadtleben werden soll und für das, Zitat, Ideen und Mitwirkung, Zitat Ende, eingefordert werden. Der Sinn von Kleingärten kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Kleingärten gehören zur Stadtkultur, werden als Großstadtoasen des lebenden Stadtorganismus gewürdigt, als Auflockerung der Bebauung und ob ihre Bedeutung für die Durchlüftung der Stadt. Zitat: Rund 50.000 Gartenfreunde bewirtschaften in Dresden voller Hingabe ein Stück Kleingartenland. Zitat Ende. Ein durchaus unterhaltsames Sammelsurium von Vereinsmeierei lernen wir, dass es, wie zu allem, hier auch ein Gesetz, nämlich das Bundeskleingartengesetz, kurz BKG, gibt. Erfahren vom Fotowettbewerb, der Motive in den Kategorien Blumen und Früchte, Ein Garten, Gartengestaltung und Vereinsleben, Gartenfreunde sucht. Und als Preis die Präsentation auf dem Kleingärtnertag 2010 im Rathaus sowie den Abdruck im Kleingartenkalender 2011 verspricht. Auch ein Exklusivinterview mit dem Leiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft Dresden, Detlef Thiel, ist abgedruckt. Und so bleibt mir nur die unbedingte Empfehlung dieser heiteren Lektüre, die dem deformierten Charakter der Barockperle Dresden eine weitere spannende Facette hinzufügt.
Nachdem wir in der letzten Sendung mit The Ascent of Money von Neil Ferguson das äußerst unterhaltsame Handbuch zum Verstehen der Finanzkrise vorgestellt hatten, erschien in der Ausgabe des Magazins New Yorker vom 21. September der ultimative Praxistest, ob wir denn etwas verstanden hätten in Form eines faszinierenden Finanzthrillers. Im Stile eines minutiösen Protokolls werden im Artikel 8 Days die Ereignisse vom 12. bis 19. September letzten Jahres wiedergegeben, also die Tage um den 15. September herum, an dem die Investmentbank Lehman Brothers in die Insolvenz fallen gelassen wurde und wie, glaubt man dem äußerst umfangreich recherchierten Artikel, die weltweite Finanzökonomie zu kollabieren drohte, weil nach der Insolvenz von Lehman Schockwellen in völlig unerwarteten Bereichen der Finanzindustrie aufschlugen. Handelnde Personen sind die Vorsitzenden der großen Banken der USA, die Amerika-Chefs von Allianz und Barclays, der Finanzminister, der Chef der Notenbank bis hin zu George W. Bush und Gordon Brown. Interessant sind die im Hintergrund schwingenden Misstöne zwischen Großbritannien und der USA und skurril, wie die Chefs der geldschwersten Finanzhäuser der Welt von Finanzminister und Notenbankchef in Arbeitsgruppen eingeteilt werden, um wie beim VWL-Pro-Seminar eine Lösung für ihre Probleme zu finden. Der Artikel ist leider nur in der digitalen Ausgabe des New Yorkers für 4,99 €, diese eine Ausgabe oder dem Jahresabo für 39,95 € zu lesen, aber vielleicht ist das der richtige Anlass, seiner Bohem etwas Gutes zu tun.
Hunter S. Thompson, Hell's Angels, A Strange and Terrible Saga. Hierzulande ist Hunter S. Thompson durch die Verfilmung seines Buches Fear and Loathing in Las Vegas bekannt geworden. Ins Licht der Öffentlichkeit rückte der Erfinder des sogenannten Gonzo-Journalismus, bei dem Fiktion und Subjektivität mit Fakten gemischt werden und der auch Drogen für erweiterte Wahrnehmungen einsetzt, unter den Vorgaben des Journalismus, wie sie zum Beispiel im deutschen Pressekodex festgeschrieben werden, widerspricht und bei dem es sich streng genommen um Literatur handelt, zuletzt durch seinen Selbstmord im Jahr 2005, den er von langer Hand geplant hatte, um nicht aus Verzweiflung, sondern im richtigen Moment abzutreten. Hier handelt es sich um das erste veröffentlichte Buch Thompsons und gleichzeitig seinen ersten Versuch eines nicht-fiktionalen Romans. In Hell's Angels, A Strange and Terrible Saga beschäftigt er sich als Erster mit Motorradgangs Kaliforniens und lebte dazu ein Jahr lang mit den Hell's Angels. In einer Mischung aus Sachtext und Erzählung schrieb Thompson sowohl über die Kultur der Biker und ihre öffentliche Wahrnehmung bzw. die clubinterne Wahrnehmung der Öffentlichkeit, als auch über eigene Erfahrungen während der Zeit, in der er den Club begleitete. Ergänzt werden die Texte mit Berichten aus Zeitungen und Zeitschriften. Empfehlenswert nicht nur der Güte des Buches wegen, sondern auch wegen einer erneuten Aktualität, wenn etwa die Morgenpost davor warnt, dass Dresden ein Paradies für die Hells Angels und andere Motorradgangs werden könnte. 2004 erschien Hells Angels erstmals in deutscher Sprache bei Heine.
Am 14. Oktober erscheint Dan Browns neuer Roman Das verlorene Symbol auf Deutsch. Auf Seite 43 der englischen Originalausgabe legt Dan Brown einer der handelnden Personen eine Aussage in den Mund, der wir uns bezugnehmend auf dieses Buch nur anschließen können.
I have an extremely low tolerance for bullshit.
Studio B ist ein Literaturmagazin und wir sind im Allgemeinen recht kritisch gegenüber der üblichen Unterscheidung zwischen E und U, zwischen Trivialliteratur und der richtigen, ohne den diminuierenden Wortanteil, wie er so gern vom deutschen Feuilleton aufgebracht wird. Das hat für den Rezensenten den Nachteil, dass er Bücher, von denen er ahnt, dass sie weder empfehlens noch im schlimmsten Falle lesbar sind, dennoch konsumieren muss und sich nicht einfach hinstellen kann, Trivialliteratur blöken und schon bekommt er den Sloterdijk auf den Tisch. Clever, wie dieser Rezensent sich wähnt, erklärte er in der dieser Sendung vorausgegangenen Redaktionskonferenz also, dass es sich bei Dan Browns neuem Roman Das verlorene Symbol überhaupt nicht um Literatur im Sinne von Belletristik handle, da man davon ausgehen müsse, dass es sich bei dem am 14. Oktober auf Deutsch erscheinenden Buch absehbar um eine Filmvorlage handeln werde und dass, ob des angekündigten Settings des Romans Washington D.C., der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika, und der Geschichte des Autors seiner bisherigen Werke und deren Verfilmungen sehr genau vorhersagbar sei, worum es darin ginge. Die Entgegnung lautete, aha, na das belege mal, womit ich den Schmöker auf Englisch aufs E-Book geladen bekam und viel Spaß auch. Was erwartet uns also erwartungsgemäß im neuen Dan Brown-Roman? Zunächst der unvermeidliche Peter Langdon, bekannt als Tom Hanks, Professor des nicht existierenden Fachgebietes Symbologie. Da Dan Brown annimmt, dass der Leser bei Einführung des Charakters im neuen Band augenblicklich die grandiose Fehlbesetzung in den Verfilmungen der Prequels vor Augen hat, verzichtet dieser folgerichtig vollständig auf die Charakterisierung des Haupthelden. Alles, was wir erfahren, ist, dass er die klischeegemäße Tweedjacke anhat und eine Ledertasche dabei. Und um uns nicht schon in den ersten Szenen den Anstrengungen der Fantasie auszusetzen oder weil noch ein paar Textbausteine über waren, wird der Professor, wie schon im Vorgängerwerk beauftragt, einen Vortrag über sein Fachgebiet zu halten, statt in Paris des Da Vinci-Codes jedoch im neuen Setting Washington DC. Weil es auch im Louvre des Da Vinci-Codes so gut angekommen ist, befindet sich auch diesmal wieder ein Symbol auf dem Marmorboden eines berühmten großen Raumes. Statt des Pentagramms auf der Brust eines Toten zeigt uns diesmal eine abgesägte Hand in der Rotunde des Kapitols den Weg zum verlorenen Symbol. Aufgestellt vom Bösewicht, der, des Lesers Überforderung streng vermeidend, auch in diesem Band wieder groß, weiß und creepy ist und dessen optische Überzeichnung nicht weniger schmerzhaft als im letzten Roman sein darf, er ist von Fuß bis zum Kopf tätowiert, einzig die Fontanelle ist menschenbleich und wartet auf das finale Tattoo, das verlorene Symbol. Dem anatomisch unbedarften Hörer sei mitgeteilt, die Fontanelle ist nicht das Geschlechtsorgan, dieses wird übrigens mehrmals als ungewöhnlich groß beschrieben, die Fontanelle ist die Stelle auf dem Kopf, an dem die beiden Schädelhälften einige Tage nach der Geburt zusammenwachsen. Womit wir das Handlungsziel des Romanes ausgemacht hätten, wo ist das verlorene Symbol? Die Schnitzeljagd beginnt und wer Überraschungen mag, bleibt von eben diesen konsequent verschont. Washington, USA, Dollar, Pyramide mit Auge obendrauf, nein, nicht schon wieder die Illuminaten, das wäre selbst für Dan Brown zu dreist, richtig, die Freimaurer haben das Geheimnis aller Geheimnisse für die Menschheit in Rätselform gebracht, um es für eine Zeit aufzuheben, in der wir würdig sein werden, damit umzugehen. Inskribiert ist das Geheimnis in eine Steinpyramide, deren Spitze fehlt, die wiederum von einem der höchsten Freimaurer überhaupt ausgerechnet und natürlich Professor Langdon zur Aufbewahrung übergeben wurde, der diese Pyramidenspitze trotz unbeschreiblicher Intelligenz prompt mit nach Washington DC bringt. Spitze und Pyramidenstumpf zusammen ergeben eine mehrfach verschlüsselte Karte zu einer Treppe unter einem großen Stein in Washington DC, wie es heißt, an deren Ende ein Wort zu finden ist, das die Welt auf einen Schlag erleuchten wird und alle Menschen haben sich lieb. Der Leser weiß bei großer Stein in Washington augenblicklich, dass nur der Obelisk des Washington Memorials gemeint sein kann, einzig unser Chefsymbologe ahnt, selbst als er ein paar Dutzend Seiten vor Ende des Romans vom Cheffreimaurer persönlich mit verbundenen Augen inmitten von Washington DC einen Fahrstuhl 160 Meter in die Höhe gefahren wird, um einen Blick aus der Spitze des Obelisken zu werfen, absolut nichts davon, ist Bass erstaunt und hat sein Lebtag noch nie etwas Unglaublicheres gehört. Wie sich herausstellt, ist das verlorene Symbol ein Wort, denn das Symbol ist der Vorläufer des Wortes und dieses Wort ist, wie gesagt, eines, das der Menschheit Erkenntnisse bringen und die Welt auf einen Schlag verändern wird und dieses Wort ist selbstverständlich das erste je gesprochene von Gott persönlich, also die Bibel und fühlt sich nichts weiter als eine alte Bibel, die die Erbauer Washingtons in den Grundstein des Washington Monuments eingemauert haben. Und dafür hat man nun 350 Seiten lesen müssen? Nein, natürlich nicht für diese enttäuschende, aber erwartbare Erkenntnis. Denn wir erinnern uns an die einführende These. Denn Browns Das verlorene Symbol ist Literatur im Sinne von Belletristik nur insoweit, als man Chicken McNuggets als Nahrungsmittel bezeichnen kann, aber keiner dies tut. Chicken McNuggets werden verkauft nicht um zu sättigen oder gar Genuss zu erzeugen. Chicken McNuggets sind eine Möglichkeit, mit geringstem Aufwand aus dem letzten noch möglichen Abfall tierischer Herkunft etwas zu machen, das dem Konsumenten gerade noch bis zum letzten Stück möglich ist zu essen. Extremer Aufwand wurde bei Buch wie Nugget betrieben, jedes Detail des Produktes so zu gestalten, dass maximal berechenbarer Profit möglich ist, vom recycelten Rohstoff über das Marketing, das Vermeiden von Verärgerungen einflussreichster Lobbyisten bis zur Vorbereitung des nächsten Produktzyklus. Um mich nicht zynischer zu geben, als ich bin. Man kennt die genannten Verfahren von Fastfood, von TV-Serien, Zeitschriften und natürlich der Produktion und Lancierung von Kinofilmen. Die verwendeten Methoden sind in all ihrer psychologischen und marketingtechnischen Perfektion perfide, aber auch faszinierend zu beobachten. Wenn sich jedoch ein Autor hinsetzt und diese Mittelchen versucht, so skrupellos auf ein Buch anzuwenden, bin selbst ich noch entsetzt. Noch nicht mal wegen des Umstandes dieser Unverfrorenheit an sich. Auch nicht, dass er damit zunächst durchzukommen scheint. Eher, weil Dan Brown dabei weder die Methoden der oben genannten Branchen in seinem Buch sinnvoll umzusetzen versteht, noch dabei in der Lage ist, einen auch nur ansatzweise im Rahmen des Genres konsistenten Roman zu schreiben. Kurz, der Mann ist nicht nur unverfroren, der Mann ist auch noch schlecht dabei. So braucht ein Krimi, Thriller, verschwörungstheoretischer Roman natürlich den Wissensvorsprung des Autors. Wir Leser wollen schließlich etwas zum Rätseln haben. Aber wieso muss mir das der Autor permanent erzählen? Auf jeder zweiten Seite deutet der Autor an, was die handelnden Personen gerade sehen, reden, hören, ohne konkret zu sagen, was sie sehen, reden oder hören. Ja, wir haben es verstanden, es ist geheimnisvoll. Und wir wissen alle, warum TV-Serien gerne mit einem Cliffhanger enden. Ich soll nächste Woche wieder NBC gucken. Aber wie so ungelogen etwa jedes zweite Kapitel in einem Buch mit einem solchen Cliffhanger enden muss, ist unverständlich und absurd nervend. Ständig enden Abschnitte mit Sätzen aller, doch es sollte sich noch herausstellen. Langton ahnte noch nicht und es sollte anders kommen. Auch wissen wir, warum TV-Serien in szenisch in sich abgeschlossene Untereinheiten geteilt werden, weil dazwischen Werbung kommt. Einen Roman jedoch von 340 Seiten in 133 Kapitel zu unterteilen, die zudem oft genug noch an der gleichen Stelle fortsetzen, in der das vorherige geendet hat, macht selbst Fokusleser nervös. Die Unart, keine Blockbuster-Filme mehr unter 2,5 Stunden Länge zu produzieren, leuchtet wirtschaftlich absolut ein. Bei gleichem Aufwand für Personal und Equipment produziere ich jede Minute Überlänge praktisch für lau, und wer ins Kino geht und weiß, er kommt erst 3,5 Stunden später wieder raus, kauft die Jumbo-Packung Coke und Popcorn. Wie so ein Roman, der von der Story, die übrigens eine Handlungslänge von ca. 20 Stunden hat und in bequemen 220 Seiten erzählt ist, lähmend gestreckt werden muss, indem in peinlichsten Dialogen zugegebenermaßen genretypische Geheimnisse in Anführungsstrichen essayistisch ausgeführt werden müssen und mich zudem noch nach dem Ende der Hollywood-Action 50 Seiten ebensolches Geschwurbel langweilen sollen, damit ich was tue, mir noch ein Bier hole? Permanent tauchen Buchdialoge vom Schlager auf, dieses Symbol taucht in einem Werk Albrecht Dürers auf. Ah, Albrecht Dürer, der berühmte Maler und Holzschnitzer des 16. Jahrhunderts in Deutschland, der berühmt war für ... worauf dem Leser ein schlecht bearbeitetes Wikipedia-Exzerpt weismachen soll, dass sich so kluge Menschen über Dinge unterhalten, die wir Leser noch nicht kennen. Dass ein Blockbuster-Franchise, speziell einer vom Schlager Dan Brown, James Bond, was immer, ohne die digital aufbereitete Spitzenlocation nicht mehr auskommt, wissen wir, auch wenn wir die London, Paris, New York, LA-Bilder kaum noch sehen können. Wieso ich jedoch die Anweisungen an den Kameramann, den Lichttechniker, den Tonmann, den Regisseur und die Schauspieler, auch ja kein Klischee auszulassen, in einem Stück Literatur nachlesen soll, das mich nicht 2,5 Stunden mit digitaler Spitzentechnologie unterhält, sondern dem ich 2,5 Tage meines kurzen Lebens opfere, das grenzt an Freiheitsberaubung. Die Sonne geht hinter dem Obelisken des Washington Monument auf. Laserpointer von Snipergewehren irren durch dunkle Labyrinthe. Hubschrauberrotoren durchschneiden die Stille der Nacht. Hacker liegen in unaufgeräumten Buden auf der Couch und dringen mit dem Laptop in CIA-Computer ein. Geheimste Geheimnisse werden in riesigen, ehrwürdigen Lesesälen der Nationalbibliothek untersucht und geheime Folterkammern befinden sich hinter mannshohen Gemälden, die beim Betätigen von Schaltern im Rahmen zu Drehtüren werden. Ohne Scheiß. Machte die erste Verfilmung Dan Browns noch ordentlich Kasse, indem sie die katholische Kirche in Aufruhr versetzte, erhielt die letzte diese fast schon deren Segen und spielte noch mehr Geld ein. Folgerichtig legt sich Dan Brown im verlorenen Symbol mit gar niemandem mehr an. Im Gegenteil. Der muslimische Taxifahrer hilft der CIA. Die CIA hilft, eine weltweite Katastrophe zu verhindern, dazu gleich mehr, es wird sehr lustig. Der obligatorische Priester ist zwar Freimaurer, aber gläubiger als Jesus, und die Freimaurer selbst sind so unbeleckt, um die Menschheit besorgt, tun permanent und weltweit Karitatives, hüten das Wort, bis wir alle verstehen, und sind am Ende, wie gehört bei aller Freidenkerei, auch noch waschechte Christen mit der Bibel im Grundstein. Man wird das Gefühl nicht los, denn Brown hatte bei der Planung dieses Elements des Romans kurzerhand die Konsistenz des ohnehin dünnen verschwörungstheoretischen Eises zugunsten eines Blowjobs für die Freimaurer geopfert, in der Hoffnung, eines Tages die Einladung in den 33. Grad des Ordens zu erhalten. Welche Nebenkatastrophe die CIA, genauer und natürlich eine geheime Geheimabteilung innerhalb der CIA, verhindert? Eine Katastrophe internationalster Art, die die Zukunft der Vereinigten Staaten, ja der ganzen Welt, in eine völlig andere Richtung lenken würde, die das Vertrauen der Menschen in die Welt, die USA, ja an alles, was sie bisher geglaubt haben, erschüttern wird. Nämlich der Beweis. Der Beweis, dass zwei Richter am obersten Gerichtshof, der Präsident des Repräsentantenhauses, der Verteidigungsminister und ein Dutzend weiterer der einflussreichsten Männer der US-amerikanischen Politik und Gesellschaft Freimaurer sind. Und der Beweis ist ein YouTube-Video. Tatsächlich läuft in der finalen Szene des Buches zum allgemeinen Sterben und Wiederauferstehen diverser handelnde Personen diesmal parallel nicht die übliche Bombe, die droht, die Welt in Stücke zu reißen. Nein, der Bösewicht lädt mit Hilfe von Notebook und UMTS das die Welt aus den Angeln hebende YouTube-Video einer Freimaurer-Initiation unter Beteiligung der oben genannten Großkopferten ins Internet. 2%, 9%, 80% blinkt es auf der auch noch komplett falsch bezeichneten Taskbar. Gleich hat die Welt ein neues Most Viewed YouTube-Video für 3 Tage, hätte die CIA nicht mit Hilfe einer EMP-Kanone die TCP-IP-Router in der Umgebung lahmgelegt. Puh. Genug. Solcherlei Blödsinns ist das neue, als Roman bezeichnete Werk von Dan Brown, das verlorene Symbol. Wenn ich nur ein Buch nennen dürfte, vor dessen Lesen ich unsere Hörer bewahren könnte, dann wäre es dieses grausame Konvolut von Drehbuchanweisungen, Sponsorennennungen, sprachlichen Fauxpas und Schnittfehlern, das sich seit einigen Tagen auf der Bestsellerliste dieser Welt befindet. Wer, wie ich hoffentlich bald wieder, trotzdem gerne einmal ein gutes verschwörungstheoretisches Werk der leichteren Art liest, dem empfehle ich hier als Alternative das ganz reizende Debüt der Autorin Catherine Neville aus dem Jahre 88, das Morgelen-Spiel, das Geheimnis der Acht. Und wer es tatsächlich noch nicht auf dem Nachttisch hatte, der besuche sofort den Online-Bookshop seiner Wahl und ordere eine Kopie vom Foucault'schen Pendel von Umberto Eco. Größer war der Abstand zwischen Verriss und Alternativempfehlung wohl noch nie in dieser Sendung. Slight feet up the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Like it's hard to know.
Just a little farther. The steps had become almost ladder-like now, the passage frighteningly constricted. Finally, the stairs ended, and Langdon stepped up onto a small landing. Before him was a heavy metal door. The iron key was in the lock, and the door hung slightly ajar. He pushed, and the door creaked open. The air beyond felt cold. As Langdon stepped across the threshold into murky darkness, he realized he was now outside.
I was just coming to get you, Catherine said, smiling at him. It's almost time.
When Langdon recognized his surroundings, he drew a startled breath. He was standing on a tiny skywalk that encircled the pinnacle of the U.S. Capitol Dome. Directly above him, the bronze statue of freedom gazed out over the sleeping capital city. She faced the east, where the first crimson splashes of dawn had begun to paint the horizon. Catherine guided Langdon around the balcony until they were facing west, perfectly aligned with the National Mall. In the distance, the silhouette of the Washington Monument stood in the early morning light. From this vantage point, the towering obelisk looked even more impressive than it had before.
When it was built, Catherine whispered, it was the tallest structure on the entire planet.
Langdon pictured the old sepia photographs of stonemasons on scaffolding more than 500 feet in the air, laying each block by hand, one by one.
We are builders, he thought. We are creators. Since the beginning of time, man had sensed there was something special about himself. Something more. He had longed for powers he did not possess. He had dreamed of flying, of healing, and of transforming his world in every way imaginable. And he had done just that. Today, the shrines to man's accomplishments adorned the National Mall. The Smithsonian Museums burgeoned with our inventions, our art, our science, and the ideas of our great thinkers. They told the history of man as creator, from the stone tools in the Native American History Museum to the jets and rockets in the National Air and Space Museum. If our ancestors could see us today, surely they would think us gods. As Langdon peered through the pre-dawn mist at the sprawling geometry of museums and monuments before him, his eyes returned to the Washington Monument. He pictured the lone Bible in the buried cornerstone and thought of how the Word of God was really the Word of Man. He thought about the great circumpunct and how it had been embedded into the circular plaza beneath the monument at the crossroads of America. Langdon thought suddenly of the little stone box Peter had entrusted to him. The cube, he now realized, had unhinged and opened to form the same exact geometrical form. A cross with a circumpunct at its center. Langdon had to laugh. Even that little box was hinting at this crossroads. Robert, look! Catherine pointed to the top of the monument. Langdon lifted his gaze, but saw nothing. Then, staring more intently, he glimpsed it. Across the mall, a tiny speck of golden sunlight was glinting off the highest tip of the towering obelisk. The shining pinpoint grew quickly brighter, more radiant, gleaming on the capstone's aluminum peak. Langdon watched in wonder as the light transformed into a beacon that hovered above the shadowed city. He pictured the tiny engraving on the east-facing side of the aluminum tip and realized to his amazement that the first ray of sunlight to hit the nation's capital every single day did so by illuminating two words, Laus Deo. Robert, Catherine whispered, nobody ever gets to come up here at sunrise. This is what Peter wanted us to witness. Langdon could feel his pulse quickening as the glow atop the monument intensified. He said he believes this is why the forefathers built the monument so tall. I don't know if that's true, but I do know this. There's a very old law decreeing that nothing taller can be built in our capital city. Ever. The light inched farther down the capstone as the sun crept over the horizon behind them. As Langdon watched, he could almost sense, all around him, the celestial spheres tracing their eternal orbits through the void of space. He thought of the great architect of the universe and how Peter had said specifically that the treasure he wanted to show Langdon could be unveiled only by the architect. Langdon had assumed this meant Warren Bellamy. Wrong architect. As the rays of sunlight strengthened, the golden glow engulfed the entirety of the 3,300-pound capstone. The mind of man, receiving enlightenment. The light then began inching down the monument, commencing the same descent it performed every morning. Heaven moving toward earth, God connecting to man. This process, Langdon realized, would reverse come evening. The sun would dip in the west, and the light would climb again from earth back to heaven, preparing for a new day. Beside him, Catherine shivered and inched closer. Langdon put his arm around her. As the two of them stood side by side in silence, Langdon thought about all he had learned tonight. He thought of Catherine's belief that everything was about to change. He thought of Peter's faith that an age of enlightenment was imminent. And he thought of the words of a great prophet who had boldly declared, "Nothing is hidden that will not be made known. Nothing is secret that will not come to light." As the sun rose over Washington, Langdon looked to the heavens, where the last of the nighttime stars were fading out. He thought about science, about faith, about man. He thought about how every culture in every country in every time had always shared one thing. We all had the Creator. We used different names, different faces, and different prayers, but God was the universal constant for man,
God was the symbol we all shared, the symbol of all the mysteries of life that we could not understand. The ancients had praised God as a symbol of our limitless human potential. But that ancient symbol had been lost over time. Until now. In that moment, standing atop the Capitol, with the warmth of the sun streaming down all around him, Robert Langdon felt a powerful upwelling deep within himself. It was an emotion he had never felt this profoundly in his entire life. Hope.
Walk like an Egyptian.
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Es lasen Ulrike Grote aus Bis zum Morgengrauen und Dan Brown selbst aus dem englischsprachigen Original seines Buches Das verlorene Symbol.
Für das Lektorat der Twilight-Rezension bedanken wir uns herzlich bei Hannah Roller. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, dem 12. November 2009 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98,4 und 99,3 und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net.